ARD.
Der 26. Spieltag endete mit einem Spektakel in Stuttgart. Leverkusen gewinnt mal wieder Last Minute durch dieses Tor.
Frimpong, Hereingabe, Tor, Schick, 4:3, Patrick Schick macht das Tor und die ganze Leverkusener Bank bewegt sich Richtung Eckfahne.
Die Bayern holen bei Union Berlin dagegen nur einen Punkt, weil Unions Benedikt Hollerbach zum Ausgleich trifft und er kann natürlich jetzt was auf seiner To-Do-Liste abhaken.
Weltklasse ist auf jeden Fall auf meiner Agenda gewesen, mal gegen Bayern zu treffen und jetzt kannst du weitergehen.
Ja, und dann war da noch ein Tor in Bochum, das Gesprächsthema, und zwar das mit Frankfurter Bannern zugehängte Fluchttor, das den Anpfiff um fast eine Stunde verzögert hat. Eintracht-Vorstand Philipp Reschke sah da nur Verlierer.
Im Ergebnis ist das keine Situation. Es ist für unsere Fans keine gute Situation gewesen, es ist für uns keine gute Situation gewesen und wir müssen uns beim VfL Bochum und allen anderen auch entschuldigen, dass es für alle anderen auch keine gute Situation war.
Ja, das und mehr besprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur frischen Folge Bundesliga-Update, die Nachbetrachtung des 26. Spieltags in der ersten und zweiten Liga. Bei mir ist Jens Wahlbrot.
Ja, ich grüße dich, Tobi.
Und mein Name ist Tobi Schäfer. Und Jens, wir müssen heute mit dem Tor des Spieltags einsteigen, mit einer Rubrik, denn das war ein furioses Ende des Bundesliga-Wochenendes. Bayer Leverkusen kann es noch. Sie können noch last minute. Das war ihnen ja ein bisschen abhanden gekommen. Und das ist natürlich das Tor des Spieltages.
Für mich ist es das, ja. Das 4:3 von Patrick Schick in der Nachspielzeit, die Entscheidung und das, obwohl in dem Spiel ganz, ganz viel gegen sie gelaufen ist. Also bei dem 3:1 für den VfB, das Eigentor von Granit Xhaka. Ich finde, das war so total symptomatisch und so richtig symbolisch für die Situation von Bayer Leverkusen. Und da hätte ich gesagt, ich setze keinen, noch nicht mal mehr einen Cent, gar nichts. Setze ich auf Bayer Leverkusen in diesem Match und auch nicht in dieser Saison. Und dann auf einmal sind sie wieder die Alten.
Ja, 0-2 und 1-3 haben sie hinten gelegen und ich hatte eigentlich vorher gesagt, der VfB gewinnt das Spiel, weil sie jetzt mal dran waren. Sie haben es so lange probiert, mal gegen Leverkusen zu gewinnen und jetzt haben sie es doch wieder nicht geschafft. Die letzten 15 Pflichtspiele hat Leverkusen gegen Stuttgart nicht verloren und beim VfB geht jetzt einfach, ich sag mal, ja, die Seuche weiter. Die haben die letzten 5 Spiele immer eine Führung verspielt. Und jetzt eben schon wieder. Das ist richtig bitter im Rennen um die Champions League auch. Sie hätten sich richtig nah ranrobben können mit einem Sieg. Und jetzt sind es auch 4 Heimpleiten in Serie beim VfB. Also es ist keine gute Phase.
Es ist ja auch ganz oft so, dass der VfB jetzt nicht irgendwie katastrophal schlecht ist oder so, sondern es sind dann irgendwie so wirklich so Nuancen, die den Ausschlag geben. Irgendwelche Fehler in der Spielentwicklung, irgendwelche individuellen Patzer, irgendwas nicht gut verteidigt, so solche Dinge. Und auch jetzt in dem Spiel gegen die Leverkusen, da war Stuttgart ja eigentlich auch ganz lange, hätte ich gesagt, die bessere Mannschaft. Sie haben ja auch zum Beispiel den höheren Wahrscheinlichkeitswert, was die Toranzahl angeht, also den XG-Wert, der liegt höher als von Bayer Leverkusen. Ich fand Wolter Made zum Beispiel auch richtig gut und am Ende verlierst du so ein Match, das ist wirklich absurd, finde ich.
Ja, Nick Woltemade, du sprichst es an. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann sich vielleicht jetzt doch ein bisschen ärgert, ihn nicht nominiert zu haben. Er ist, glaube ich, ganz kurz davor, mal dabei zu sein. Beim nächsten Länderspielbreak muss er dann einfach mit, wenn der weiter so spielt.
Ja, vielleicht hat er sich jetzt auch gedacht, oh komm, dann habe ich jetzt ja frei. Da kann ich nochmal einen raushauen hier heute. Auch wenn es dem VfB, am Ende ist es ja wirklich bitter, ne? Also es hat dem VfB halt am Ende überhaupt nichts gebracht, aber das ist wirklich so eine Saison, in der, und das ist für Leverkusen galt das ja auch ganz oft, aber beim VfB ist es ja nochmal krasser, wo ganz oft so wirklich so Kleinigkeiten gegen Stuttgart laufen. Und ich kann mir vorstellen, dass das frustrierend ist, aber es ist auch nicht so viel, was fehlt. Das kann man ja dann auch vielleicht als Positives daraus ziehen mit Blick auf die Zukunft.
Jetzt haben wir das eine Tor des Spieltages von Patrick Schick und ein anderes Tor des Spieltages ist das von Benedikt Hollerbach im Spiel von Union Berlin gegen die Bayern. Und zwar der Ausgleichstreffer, das 7. Tor von Hollerbach. Er ist ja sowas wie ein Heimschießer, ne? 10 seiner 12 Bundesliga-Tore hat er zu Hause gemacht.
Das ist geil.
Für Union super wichtig, dieser Punkt tut gut im Kampf gegen den Abstieg. Ich meine, wir müssen natürlich über Jonas Urbich reden. Patzer vor dem Tor, finde ich super wichtig für ihn, weil nur durch solche Fehler wächst du auch und lernst daran. Und also zu dem Zeitpunkt war ja das Meisterrennen eigentlich schon geschlossen. Da habe ich gedacht, ist auch egal, ob die da jetzt 1-1 spielen und ob die da gewinnen, die Bayern. Jetzt müssen wir natürlich nochmal neu reden. Jetzt sind es nämlich wieder nur 6 Punkte. Und du hast eben vor der Sendung zu mir gesagt, Tobi, meinst du, wir kriegen noch ein Meisterrennen?
Ja, ich glaube da selbst nicht dran. Noch nicht. Aber du merkst halt, und das ist halt, finde ich, das, was man beim Unionsspiel gesehen hat, die Bayern müssen schon, also die waren mit dem Fokus, sind die in der Champions League unterwegs gerade. So, das ist, ja, Union hat es gut gemacht, aber die haben sich halt hinten reingestellt. Und das haben Gegner der Bayern in dieser Saison schon häufiger probiert. Und ganz oft war es ja auch so, dass die Bayern gerade zu Beginn der Saison dann Möglichkeiten hatten, das komplett auseinanderzufiedeln. War denen komplett Laterne, ob da 6 Mann im eigenen Strafraum stehen, vollkommen egal. Gab immer genügend Chancen. Und jetzt sind die halt nicht zu Torchancen gekommen. Also sie haben ihre Torchancen nicht nur nicht genutzt, sondern sie hatten auch ganz wenige für Bayern-Verhältnisse Torchancen. So, und das, finde ich, ist dann schon bemerkenswert, weil das spricht so, finde ich, für eine Trägheit im Kopf. Und ja, wenn sich das so durchzieht?
Ja, ich glaube aber, weil die Bayern die Meisterschaft wirklich schon abgehakt hatten. Ne? Sie hatten ja auch Leverkusen so im Hinterkopf, dass die letzte Woche gegen Bremen verloren haben. Das wirkte alles so ein bisschen so, das Ding ist jetzt wirklich durch.
Ja, das spricht ja am Ende auch für meine These, dass sie sich halt auf die Champions League fokussiert haben. Und ich weiß nicht, sie wollen ja auch unbedingt nach München ins Endspiel, was man ja auch komplett verstehen kann. Und das hat Leverkusen, die Challenge haben sie jetzt nicht mehr. Die müssen halt irgendwie noch Bielefeld aus dem Weg räumen. Und ansonsten können die sich komplett auf die Liga fokussieren. Das ist, also es kann nochmal ein Faktor sein. Noch ist es mir zu früh, um wirklich über diese Brücke zu gehen, aber das...
Naja, die Bayern werden es alleine entscheiden. Der nächste Gegner der Bayern ist zu Hause der FC St. Pauli. Die werden sich jetzt auch denken, na vielen Dank.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, dass jetzt wieder Schärfe irgendwie drin ist. Naja, schauen wir mal. Ist ja erstmal noch die Länderspielpause dazwischen. Wo noch sehr viel Spannung drin ist, und da kommen wir jetzt mal zu, ist im Kampf um die Champions League. Und da waren ja einige interessante Duelle dabei am Wochenende. Leipzig schlägt Borussia Dortmund zu Hause mit 2:0. Nach 4-mal ohne Sieg ein Erfolg für die Leipziger. Und das hat Marco Rose, der Trainer von RB, danach gesagt.
Wir haben ein wichtiges Spiel gewonnen, das ist klar. Das ist jedem klar, glaube ich, aber nicht mehr und auch nicht weniger.
Ja, und ein großer Dank ging, glaube ich, an seinen Keeper, an Pete Gulaschi. 11 Paraden, das war sein persönlicher Rekord in der Bundesliga. Der hat den das Ding festgehalten, weil natürlich Dortmund in der zweiten Halbzeit das Spiel ja eigentlich drehen kann. Ne? Dortmund in der zweiten Halbzeit unfassbar nah an Toren, aber sie haben halt keins gemacht.
Ja, und ich sage trotzdem, mit der Hauptgrund ist bescheuert, ne? Weil es gibt einen Hauptgrund oder es gibt andere Gründe. Aber der Hauptgrund dafür, dass Dortmund dieses Spiel verliert, ist für mich, dass Niko Kovac auf die Idee kommt, Waldemar Anton als Rechtsverteidiger aufzustellen. Dadurch schenkt er eigentlich die komplette erste Halbzeit her, finde ich. Ne? Weil das sieht man zum Beispiel auch beim 1-0 für Leipzig total krass, weil Anton das nicht wie so ein Flügelverteidiger, wie zum Beispiel Riason, der das dann in der zweiten Halbzeit gespielt hat, interpretiert, sondern eher wie so ein eingerückter Innenverteidiger, so ein halbrechter Innenverteidiger in der Dreierkette. So, das hieß dann, dass Adeyemi den kompletten Flügel zumachen muss, was leider nicht so gut funktioniert hat, wie man gesehen hat. Und das sieht man beim 1-0, also Adeyemi müsste eigentlich mit Raum mitgehen, der ja außen überläuft, stattdessen muss dann schon im Strafraum Anton raus nach außen und kann den Schuss aber nicht verhindern und dann steht Adeyemi nachher in der Nähe von Xavi, versteht aber gar nicht, dass er eigentlich dann jetzt Xavi zuschieben muss, weil halt Anton nach außen musste. So, diese Abstimmung hat zu 0% funktioniert und das war der Grund für die verkorkste erste Halbzeit, meiner Meinung nach.
Und es war so ein frisches Ding, das haben eigentlich alle Spieler danach gesagt, dass sie Probleme haben, wenn Dortmund alle 3 Tage spielen muss, dann haben sie manchmal Schwierigkeit, ins Spiel reinzukommen.
Ja.
Und so war es dann jetzt hier auch und in der zweiten Halbzeit dann insgesamt 26 Torschüsse, das ist der Saisonrekord für den BVB, auch viel Aluminium noch dabei, aber jetzt steht eben dann Marcel Sabitzer noch verletzt, er fällt jetzt mehrere Wochen aus.
Das ist natürlich bitter.
Das ist richtig bitter, ja. Der hat sich am Knie verletzt und ja, Niko Kovac, der Trainer vom BVB, da war irgendwie danach auch ratlos.
Ja, Fußball ist manchmal schwierig zu erklären. Also es gibt manchmal Tore, da fragt man sich, wie kann der Ball überhaupt ins Tor rutschen? Dann gibt es Momente, wo man sich fragt, wie kann er nicht ins Tor gehen?
Ja, und wenn man jetzt nach vorne guckt beim BVB, das Restprogramm ist auch amtlich. Die spielen ja fast nur noch gegen Mannschaften, die über ihnen stehen in der Tabelle. Das nächste Spiel ist dann gegen Mainz zu Hause. Wieder so ein direkter Konkurrent. Aber die Champions League, 10 Punkte sind Rückstand auf Platz 4. Kannst du eigentlich abschmieren. Du musst jetzt erstmal gucken, dass du noch 5 Punkte holst, um den Klassenerhalt zu sichern als BVB. Um die magische 40-Punkte-Grenze zu haben.
Ja, also das würde ich jetzt auch, da würde ich mich als BVB jetzt auch erstmal nicht mit befassen. Aber ich finde, die zweite Halbzeit kann dir schon auch Mut geben, dass du zumindest irgendwie Europa League noch vielleicht in Angriff nehmen kannst. Ne? Weil das war schon die in der zweiten Halbzeit spielen, die ist gut, meiner Meinung nach. Sie müssen natürlich mindestens 2 Tore machen aus diesen ganzen Großchancen, die sie haben. Auf der anderen Seite, das sind halt auch Dinge, die kannst du nicht immer komplett durchkalkulieren. Anders als, weiß ich nicht, Abläufe im Spiel nach vorn. Das war in der zweiten Halbzeit jetzt besser, aber auch sowas wie defensive Struktur. Das zweite Gegentor ist halt einfach eine Ecke. So, ist geil gemacht von Openda, finde ich super Tor, aber der steht halt auch einfach komplett frei am langen Pfosten, ne?
Und wenn wir nochmal zu Leipzig kommen, das andere Tor von Xavi, für den war es auch eine Befreiung. Das hat man beim Jubel gesehen. Da wurde er auch im Vorfeld so ein bisschen kritisiert, dass seitdem er fest verpflichtet wurde von RB, ist er ja so ein bisschen irgendwie abgefallen. Da hat er sich auch so ein paar Allüren erlaubt. Man hat da gehört, er ist jetzt so ein bisschen der Star, verdient ja auch unheimlich viel Geld, ist vielleicht auch so ein Gefügeding und hat deswegen so ein bisschen Kritik einstecken müssen. Und sein Trainer Marco Rose, der hat dann aber nach dem Spiel gesagt.
Ja, kritisiert ihn weiter. Auf geht's. Wenn er so spielt, alles gut.
Ja, Leipzig damit natürlich jetzt wieder total im Rennen. Die sind noch im Pokalhalbfinale. Das kann ja noch eine Saison werden, mit der man dann durchaus zufrieden sein kann. Wenn sie die Champions League schaffen, der Pokalsieg ist wirklich auch ja, eine Option, dann geht es ja vielleicht doch noch weiter mit Marco Rose.
Also ich denke, 2 Wochen zurück, da hattest du ihn schon zum Jobcenter geredet.
Ja. So schnell kann es gehen. Fußball ist schnelllebig, hast du das schon gewusst?
Nee, merke ich jetzt gerade.
Woanders sieht es sehr viel rosiger aus, was die Champions League angeht.
Dafür gibt es die rose Karte.
Da müssen wir über Mainz reden. Mainz und Freiburg trennen sich 2-2 in einem echten Spitzenspiel. Das war aber sowas von klar, dass sie sich unentschieden trennen, denn von den letzten 8 Begegnungen der beiden Mannschaften sind 6 unentschieden ausgegangen. Beide bauen so ein bisschen ihre Serien aus. Mainz jetzt 6-mal ungeschlagen, Freiburg 7-mal. Freiburg hätte natürlich mehr holen müssen eigentlich, weil sie mehr als eine Halbzeit in Überzahl gespielt haben durch die rote Karte für Chor, hatten noch mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse, waren aber glaube ich trotzdem nicht unzufrieden mit dem Punkt.
Ja, kann ich vielleicht sogar auch verstehen. Ich hatte so den Eindruck, dass Bo Henriksen, der Mainzer Trainer, so ein bisschen enttäuscht war sogar, dass die Spiele nicht gewinnen. Ich fand auch nach wie vor, finde ich, Mainz wirklich beeindruckend. Auch jetzt in der zweiten Halbzeit spielen die eine der besten Defensiven teilweise. Also sie spielen sie nicht an die Wand, das wäre übertrieben, aber sie drücken sie in Unterzahl hinten rein und gehen ja dann auch in Führung. Klar, Fehler Noah Atubolu, den Ball, den muss er wahrscheinlich fausten, würde ich sagen, nicht versuchen zu fangen. Dann ist das Ding weg und dann fällt dieses Gegentor nicht. Auf der anderen Seite, das ist schon auch, finde ich, eine krasse Qualität von Mainz, dass sie dieses Selbstbewusstsein haben, sich dann nicht einfach nur hinten reinzustellen und irgendwie einen Punkt zu ermauern, sondern nach vorn zu spielen.
Und haben auch wirklich ja richtig starke Einzelspieler. Alle Augen waren auf Nadim Amiri gerichtet, der wieder für die Nationalmannschaft nominiert wurde und hat richtig gut gespielt. Meiste Ballbesitzphasen bei den Mainzern, hat auch so kämpferisch unheimlich viel reingehauen. Das kann der nämlich auch. Ne? Der ist ja nicht unbedingt nur Feingeist, sondern der kann auch richtig dazwischen lang.
Ich habe da letztens nochmal drüber nachgedacht, als ich so dachte, wie kann es eigentlich sein, dass der da in Mainz gelandet ist? Ne? Der ist ja da aus Leverkusen irgendwie am letzten Tag der Transferperiode im letzten Winter dahin. Und ich finde, der hat bei Bo Henriksen einen unglaublichen Schritt nach vorn gemacht. Ich hatte den immer so als auch so ein bisschen Schönspieler und immer mal für einen guten Moment zu haben, aber niemand, der dir ein Spiel gewinnt und so. Und der ist jetzt zum absoluten Leader geworden. Also das ist wirklich eine krasse Entwicklung, die der genommen hat. Und die hätte der in Leverkusen nicht genommen.
Und jetzt ist er eben wieder im DFB-Team und hat jetzt nach dem Spiel gegen Freiburg mal erzählt, dass es da sehr, sehr emotional wurde, nachdem klar war, er ist wieder für Deutschland im Einsatz.
Ja, als ich die Nachricht erhalten habe, habe ich meinen Papa angerufen direkt. Und ich glaube, jeder weiß es, wenn die Eltern anfangen zu weinen, dann ist es schwer, ruhig zu bleiben. Aber ja, war mehr Vorfreude einfach, weil wir einfach sehr dankbar sind. Und nach so einer schwierigen Zeit, was alles war, so viele positive Sachen jetzt, wir sind einfach dankbar.
Ja, und er fährt ja zusammen mit Mannschaftskollege Johnny Burka zur Nationalmannschaft, der sein 15. Saisontor gemacht hat. Damit hat er den FSV-Rekord von Schürrle und Okazaki eingestellt innerhalb einer Saison. Und auch Johnny Burka hat von der Nominierung von Nagelsmann erzählt.
Es war eine Sprachnachricht, die ich bekommen habe, mit viel positiven, schönen Worten, worüber ich mich sehr gefreut habe.
So einfach ist das heutzutage. Eine Sprachnachricht und schon bist du Nationalspieler. Mainz bleibt auf Champions-League-Kurs. Der nächste Gegner heißt Borussia Dortmund.
Sicheres Ding.
Oder Eintracht Frankfurt, auch wieder auf Champions-League-Kurs. Die haben in Bochum mit 3-1 gewonnen. Nach 3 Niederlagen endlich mal wieder einen Sieg. Und das Gesprächsthema war natürlich nach dem Spiel ein anderes. Wenn ihr die Geschichte nicht mitbekommen habt, das hatten wir schon mal in Bochum. Die Frankfurter Fans haben ihre Banner aufgehangen und zwar über einem Fluchttor im Bochumer Stadion. Und da darf nichts hängen, damit eben der Fluchtweg frei ist. Und die Fans haben dann das nicht abgehangen. Das hat dazu geführt, dass das Spiel erst 50 Minuten später angepfiffen werden konnte. Mal wieder eine Posse aus dem Spiel Fans gegen Verein oder gegen Liga, gegen DFL, gegen DFB.
Ja, an der Stelle ist es ja tatsächlich eine behördliche Vorschrift. Also das hat ja noch nicht mal was mit DFL zu tun oder so.
Ja.
Und das ist ja jetzt in der letzten Zeit häufiger vorgekommen. Gegen den VfB war es vor einem Jahr, dann vor anderthalb Jahren gegen Gladbach. Und Der Verein hat gesagt, der VfL, die haben früh genug alle informiert und auch eine Stunde vor Anpfiff nochmal gesagt, Leute, wenn die Sachen so hängen bleiben, wird das Spiel leider nicht angepfiffen.
Das ist so dieses Machtspielchen, was ich meine, was dann jetzt wieder ausgetragen wurde, weißt du?
Ja, es ist natürlich schon auch ein bisschen selbstgerecht irgendwie, dass dann die Eintracht-Ultras sagen, naja, dann...
gehen wir halt ganz?
Dann entweder wir gehen ganz oder das Spiel findet so statt, wie wir wollen.
Und vom
so.
VfL, von der aktiven Fanszene, haben auch manche den Support dann eingestellt deswegen?
Ja.
Auch albern, ehrlicherweise?
Ja, ich finde aber, man neigt in solchen Situationen neigen ja dann viele dazu, immer auf Ultras rumzuhacken und ich... hab ehrlicherweise nicht so viel Bock auf eine Stimmung, eine Atmosphäre wie in England. Ich war im Oktober an der Anfield Road und war teilweise erstaunt, was da für eine Stimmung ist, weil aber es da halt keine aktiven Szenen gibt.
Das ist mir aber zu kurz gedacht. Das rechtfertigt ja nicht, dann irgendwie Regeln nicht einzuhalten. Nur weil die so schön singen und Stimmung machen, heißt es nicht, dass sie irgendwie bestimmen dürfen, wann das Spiel anfängt.
Ja, ich will das auch gar nicht, also das eine gar nicht gegen das andere aufwiegen, so, sondern ich will einfach nur sagen, wenn man jetzt sagt, ja, die Ultras sind ja eh alle, die brauchen wir eh alle nicht. So, ist ja so ein Reflex, den dann viele Stadiongänger, auch Dauerkartenbesitzer und so regelmäßig haben. Das ist halt einfach dann Banane, weil ohne Ultras wäre Stadion schon auch echt nicht cool.
Das sehe ich ganz genauso. Die Stimmung ist herausragend, die sie dann machen.
Und man kann ja dann, finde ich, auch verstehen, dass man sagt, ey Leute, wir sind irgendwie Teil des Erlebnisses.
Ja, aber
dann haben wir schon irgendwie auch Mitspracherecht in bestimmten, an bestimmten Stellen. Das jetzt da an der Stelle, dass es dann irgendwie in Richtung Spielabbruch gedrückt wird und so, einfach nur um Machtpositionen auszuspielen, finde ich, geht auch zu weit.
Ja.
Aber ich gehe nicht so komplett über die Brücke und sage, ja okay, jetzt lass uns mal versuchen, Ultras aus dem Stadion rauszukriegen.
Nein, das will ich auch auf gar keinen Fall. Ich finde nur, dass sich die Leute einfach dann auch an Regeln halten sollten. Also ihnen wurde da ja nichts weggenommen. Es geht ja dann nur um Banner, dann kann vielleicht ein Banner nicht hängen oder hängt irgendwie einen Meter weiter nach rechts oder nach links und dann geht das ja. Wie gesagt, das ist dann ein Machtspielchen, das ist dann eine Prinzipiensache und wie sehr sie es ausgereizt haben, hast du eben auch daran gemerkt, dass, glaube ich, die allerletzte Ansage kam, wenn es jetzt nicht abhängt, findet das Spiel nicht statt.
Ja,
und dann haben sie eingepackt und sind dann ganz gegangen. Das ist, sowas ist mir lieber, als wenn sie sich wie vor ein paar Wochen in Rostock mit Raketen beschießen. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und das ist nochmal ein ganz, ganz anderes, sag ich mal, Bühne nutzen oder Fußballbühne nutzen für die eigenen Interessen.
Ja, total.
Da haben wir jetzt hier natürlich dann eher auch so ein bisschen geschmunzelt, weil es halt dann ja auch immer schön ist zu sehen, wie sich alle bemühen, eine Lösung zu finden. Sportlich hat es der Eintracht nicht geschadet, dass die Fans gegangen sind. Ich habe es gerade gesagt, endlich mal wieder der Sieg. Und wir müssen ich finde, man muss mal über den Torwart bei der Eintracht reden. Kauasantos, wieder herausragend gehalten.
Ja.
Wahnsinnsparaden.
Aber Timo Horn auf der anderen Seite war auch richtig gut. Ne?
Ja, aber jetzt pass auf. Kauasantos spielt ja, weil Trapp verletzt ist. Mhm. Muss man Kauasantos eigentlich auch aufstellen, wenn Trapp fit wäre? Das wäre dann, ich meine, der ist Kapitän.
Die Diskussion hatten wir ja schon häufiger in dieser Saison. Denk an das Bayern-Spiel zum Beispiel, ganz zu Beginn der Saison. Da rettet Santos die Eintracht ja eigentlich auch und den Punkt holen sie auch wegen ihm. Da wurde ja auch schon darüber diskutiert. Ich finde, man kann das machen, auch wenn natürlich Kevin Trapp in dieser Saison jetzt auch wirklich oft schon gute Leistungen gezeigt hat.
Wir machen mal einen Step zum nächsten Thema und guck mal auf die zweite Liga, auf das Top-Thema da. Das ist natürlich nach wie vor der Aufstiegskampf, der in der zweiten Liga wahnsinnig spannend ist. Der HSV bleibt in der Tabelle vorne durch das 3:0 in Magdeburg. Der SFC Köln bleibt Zweiter durch das 2:1 gegen Darmstadt. Und Paderborn rückt durch das 5:3 Spektakel gegen Kaiserslautern auf Platz 3 vor. Was für ein Spiel, 3:0 geführt. Dann stand es 3:3 und dann gewinnen die noch 5:3. Paderborn ist jetzt seit 6 Spielen ungeschlagen. Er ist erstmals in der Rückrunde in den Top 3. 2 Punkte nur hinter Köln. Und der nächste Gegner nach der Länderspielpause ist wer? Der SFC Köln. Jens. Also das nächste Topspiel. Also Paderborns Trainer Lukas Kwasniok, der hat sich auf jeden Fall auch was vorgenommen.
Wir wollen attackieren, wir haben hier 4 Heimspiele, 4 geile Heimspiele gegen große Vereine, gegen die Spitzenteams, alle aus dem oberen Tableau und auswärts sind wir in der Lage, jeden Gegner zu ärgern. Ja, und du wirst am Ende irgendwo um die 60 Punkte brauchen und die wollen wir attackieren. Ob das dann am Ende reicht, keine Ahnung.
Ja, genau 60 werden nicht reichen. Es hat es letztes Mal vor 5 Jahren gegeben, dass 60 Punkte zum direkten Aufstieg gereicht haben. Stuttgart damals mit 58. Paderborn hat aktuell 45. Aber er hat gesagt, gegen wen sie noch spielen. Zu Hause sind es Köln, Düsseldorf, Elversberg und Magdeburg. Auswärts sind es fast nur Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Und schwupps ist Paderborn vielleicht doch einer der beiden Aufsteiger oder zumindest Top 3.
Also zuzutrauen ist es denen. Das war ein unglaubliches Spiel da gegen Kaiserslautern. Hat voll Bock gemacht, das zu schauen, finde ich. Und Ein Faktor kann an der Stelle auch wieder der Torwart sein, weil sich Lukas Kwasniok ja sehr dafür eingesetzt hat, dass Manuel Riemann, der Bochumer, der in Bochum ja dann irgendwie nicht mehr gespielt hat und dann Vertragsauflösung und so, zum SC Paderborn gekommen ist. Und du siehst auch in dem Spiel gegen Kaiserslautern in der total entscheidenden Szene, Paderborn führt dann 4-3, nachdem sie ja vorher schon von 0-3, also von 3-0 Führung auf 3-3 gehen mussten, weil Lautern ausgeglichen hat. Und dann gibt es beim Stand von 4-3 eine Riesenchance für Ragnar Ache, der aus, ich sag mal so 7-8 Metern Entfernung, so halb schräg, halb rechts versetzt zum Abschluss kommt, nach einem Abprallerball, nimmt den Volley und ein unglaublicher Reflex von Manuel Riemann verhindert, dass sie dann nochmal den Ausgleich kriegen. Und solche Szenen können am Ende den Ausschlag geben und Riemann ist wirklich eine Verstärkung für Paderborn. Mhm. Das darf man, finde ich, bei allem Aufschwung der Paderborner nicht vergessen.
Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Teams darüber jetzt dann auch liefern, dass Hamburg da so klar gewinnt gegen Magdeburg, war irgendwie nicht zu erwarten. Köln auch wieder mit ein bisschen Glück, will ich jetzt nicht sagen, aber eine VAR-Entscheidung dann zum 2-1 gegen Darmstadt. Also die scheinen jetzt schon auch irgendwie gefestigt und Spiele zu ziehen, wo man vorher nicht damit rechnet.
Ja, also ich finde, da sind auch so ein paar Spieler, die halt einfach auch so gerade an ihr Formpeak kommen. Ne? Also Ludovic Reis ist jetzt zum zweiten Mal hintereinander, finde ich, mit Mann des Spiels. Form 1-0 durch Königsdörfer, wie der da den Ball gewinnt. Das ist einfach überragend. Also der ist ein ganz, ganz großer Faktor. Und da gibt es halt einfach Königsdörfer selbst natürlich, muss man auch erwähnen, mit 2 Toren, einem Lattentreffer, dann ein Assist noch. So, da sind also ganz viele Spieler, die beim HSV jetzt gerade so in Richtung Topform gehen und trotzdem ist es natürlich immer noch ein bisschen eng. Also die sind halt jedes Wochenende auch wirklich unter Zugzwang und können sich keine Pause liefern. Das bleibt spannend, aber die haben auf jeden Fall gut, auch Glatzel jetzt ja wieder zurückgekommen. Der HSV hat echt gute Karten und macht im Moment Spaß, finde ich.
Du hast einzelne Spieler angesprochen, das machen wir jetzt auch in unserer nächsten Rubrik Spieler des Spieltags. Und wenn wir da mal auf die Bundesliga schauen, dann kann das eigentlich nur einer sein, der 3 Tore gemacht hat.
Da gibt es ja nur einen an diesem Spieltag.
Das war der Player of the Match sozusagen. Alassane Player von Borussia
Mönchengladbach. Most valuable player war das.
Ja, 3 Tore gemacht beim Gladbacher 4-2 Sieg in Bremen. Gladbach jetzt schon mit 4 Auswärtssiegen in Serie. Die schielen natürlich auch immer noch so ein bisschen nach oben.
Ja, auch zu Recht, finde ich. Ja. Also gegen Mainz, das waren ja auch wirklich nur Nuancen, die gefehlt haben. Dazu mussten sie ja die Abwehr umbauen. Jetzt waren sie an der Stelle wieder im Standardmodus unterwegs und das passt. Was natürlich irgendwie Banane ist, Tim Kleindienst kriegt 2 wirklich, wirklich unnötige gelbe Karten und fliegt vom Platz. In der 92. holt er sich die 2. ab. Da führen sie mit 2 Toren Vorsprung,
ja.
Und ist jetzt gesperrt im nächsten Spiel. Das ist natürlich Banane, weil der ist nach wie vor der Anker. Auch wenn die anderen drumherum natürlich liefern, aber Kleindienst ist brutal wichtig.
Und auf der Torwartposition kriegen sie auch keine Ruhe rein. Jonas Omlin schon wieder verletzt, ne? War ja neulich erst gesperrt, ist sowieso sehr verletzungsanfällig. Pereira Cardoso kam dann jetzt rein, der muss jetzt selber zur luxemburgischen Nationalmannschaft. Man hofft, dass er sich da nicht verletzt. Das ist also echt auch immer so ein kleiner... sagen wir mal, Wackelkontakt bei Borussia Mönchengladbach auf der Torwartposition.
Ja, das wird ja auch noch so ein bisschen so bleiben, ne? Weil Moritz Nikolas, der eigentlich, finde ich, auch ein Garant für den Aufschwung mit von Gladbach ist, der wird ja auf jeden Fall noch lange fehlen. Und selbst wenn dann Omlin wieder spielen kann, den sehe ich nicht auf einer Stufe mit ihm. Also eine Schwächung, in Anführungszeichen, müssen sie da eh verarbeiten und verkraften.
Wir kamen dahin, weil Alassane Player der Spieler des Spieltages ist, aber man könnte natürlich auch noch andere auswählen. Wie wäre es mit Budo Tsivtsivadze?
Den würde ich sofort auswählen, ja, weil der jetzt ja zum zweiten Mal hintereinander getroffen hat und du hattest ihn ja früh zum Highlight-Transfer der Winterpause gemacht und er hat aber ja eigentlich nur selten gescored und jetzt kriegt er halt auch Scoring-Impact, ne? 1 Tor gemacht, 1 vorbereitet beim Spiel Heidenheim gegen Kiel und das sind natürlich überragende Big Points am Ende gewesen für den FCH.
Ja, hat die meisten Sprints gemacht, 72% Zweikämpfe gewonnen, das ist ein super Wert für einen Stürmer.
Und wie viele Luftzweikämpfe hat er gewonnen?
Die habe ich nicht gezählt.
Alle.
Okay.
Also mehr muss man dazu eigentlich nicht wissen.
Wie viele Liegestütze kannst du? Alle.
Ja.
Der erste Sieg für Heidenheim seit 9 Spielen, das war bitter nötig. Jetzt haben sie so ein bisschen Hoffnung wieder. Wir hatten sie ja schon fast abgeschrieben. Ich hatte sie schon fast abgeschrieben. Und für Kiel war es natürlich eine sehr, sehr bittere Niederlage. Kiel hatte jetzt nach 26 Spieltagen nur 17 Punkte auf dem Konto. Mit so einer schlechten Bilanz hat noch kein Team den Klassenerhalt geschafft.
Ja, das wundert mich nicht. Es würde mich aber wundern, wenn Kiel es trotzdem schafft.
St. Pauli auch mit einem sehr, sehr wichtigen Sieg 1-0 gegen Hoffenheim. Die sind auch richtig gut unterwegs jetzt.
Aber das war auch ein, also na klar, man kann da vielleicht sagen, Olli Baumann, der Hoffenheimer Keeper, der jetzt ja zur Nationalmannschaft fährt, das ist ein Patzer. Er spielt halt in den Druck rein und dadurch, also verliert er quasi im Spielaufbau direkt den Ball an der 16-Meter-Raumkante. Aber wie Philipp Treu das Ding dann verarbeitet, der Spieler von St. Pauli, Alter, das ist richtig geil, ne?
Lupft
den da so über den Nationalkeeper schön drüber und dann guckt er, also hat er tatsächlich auch noch die Ruhe zu gucken, und den Ball querzulegen auf Weißhaupt, der dann das 1-0 macht, das ist ein richtig geiles Tor, finde ich.
Also St. Pauli jetzt 5 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz 16, wo die Bochumer sind, mit 20 Punkten. Heidenheim 1 Punkt hinter Bochum und Kiel mit 17 Punkten, quasi 3 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Wir kommen noch zur Serie des Spieltages heute ausnahmsweise mal.
Oh, weil eine neue Rubrik.
Ja, weil es auch aktuell sehr viele Serien gibt, über die man sprechen sollte.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Und natürlich, ich habe immer verbotene Liebe gesagt. Guckt eigentlich.
Ja, okay. Solange es nicht rote Rosen ist.
Müssen wir natürlich über den FC Augsburg sprechen. Die gewinnen 1-0 gegen den VfL Wolfsburg und sind seit 10 Spielen ungeschlagen und seit 6 Spielen ohne Gegentor. Und da müssen wir natürlich über Finn Dahmen sprechen, der jetzt seit 613 Bundesliga-Minuten kein Gegentor kassiert hat. Er kletterte auf Platz 10 in diesem historischen Ranking, in dem wer ganz vorne ist?
Oliver Kahn?
Nein, Timo Hildebrand ist.
Timo Hildebrand?
Ja.
Als er beim VfB mal war.
Und es gibt, und es gibt ein paar andere überragende Werte noch. Der hält fast 95% der Schüsse auf sein Tor. Zum Vergleich Moritz Nikolas, den du eben erwähnt hast, der ist 70. Ja, der Zweitbeste in dem Ranking. Da kommt ein bisschen mehr, ich glaube 76. Und auch er wäre eigentlich ja mal ein Kandidat gewesen, ihn mal zur Nationalmannschaft zu holen, bevor ihn die Engländer uns wegschnappen, weil für die kann er nämlich eigentlich auch spielen. Seine Mutter ist Engländerin. Also Finn Gilbert Dahmen.
Dann können die Engländer das noch nicht wissen, weil wenn irgendwo ein Torwart mit 95% Abwehrquote ist, müssten die Engländer den eigentlich sofort kaufen.
Ja, also irgendwann werden sie es merken.
Mal sehen.
Aber Augsburg, tolle Serie.
Ja, also beeindruckend. Ich habe ja Augsburg auch oft kritisch gesehen und finde, es ist natürlich jetzt kein Highlight-Fußball, aber diese Stabilität, die da drin ist, das ist schon echt krass beeindruckend. Und da geht natürlich auch in Richtung Europa ein bisschen was, ne? Auch wenn sie das vielleicht noch nicht so sehen, aber mit solchen Serien und vor allem mit dieser Stabilität, klar.
Und eine Serie gibt's noch, da wollen wir ganz zum Schluss drüber reden. Mit der enden wir quasi in dieser Folge. Da geht's um wen?
André Breitenreiter. Der Trainer von Hannover 96.
Der in der zweiten Liga nicht
verliert. Der in der zweiten Liga seit 2014, glaube ich, kein Spiel mehr verloren hat. Und ich dachte jetzt, ich war auf Schalke, allerdings als so eine Art Katastrophentourist. Also ich habe es mir einfach angeguckt auf der Tribüne. Und habe gedacht, okay, jetzt ist es soweit. Bis zur 87. Minute hat Schalke ja 1-0 geführt. Aber dann Doppelschlag von zwei eingewechselten Spielern. Yannick Rochelt und Havard Nielsen. Und beide hat André Breitenreiter vorher eingewechselt und er hat halt erkannt, okay, er hat auch Rabbi Matondo gebracht, der war ja früher auch auf Schalke und hat damit das Spiel von Hannover komplett auf links gedreht, im wahrsten Sinne des Wortes, also auf die linke Seite rüber und Schalke saß komplett im Kino. Die haben gar nichts mehr mitgekriegt und wussten gar nicht, was abgeht. Und dann haben sie das Heimspiel halt dann am Ende vergeigt und das fand ich schon einen krass bemerkenswerten Move. André Breitenreiter hat das Spiel für mich gewonnen, auch wenn Loris Karius beim 2-1 ordentlich daneben langt, weil er will eigentlich den Ball wegfausten, haut aber daneben und deswegen kommt eigentlich überhaupt erst Nielsen in die Situation, das Tor zu machen. Trotzdem eine bemerkenswerte Serie von André Breitenreiter und 96 bleibt damit natürlich auch wirklich mit im Aufstiegsrennen.
Und hat jetzt 9 Spiele nicht verloren. Allerdings 6-mal davon unentschieden gespielt, nur 3 Siege.
Ja, gut, aber auch ganz oft so auf den letzten Drücker noch irgendwie Spiele wieder repariert und so. Das ist schon eine Qualität, die haben. Und auch das kann dir am Ende echt auf dem Weg nach oben helfen. Ich traue es denen wirklich zu.
3 Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz für Hannover 96. Und damit sind wir am Ende angekommen der heutigen Episode.
Schade.
Wir gehen jetzt in eine Länderspielpause.
Nochmal schade.
Und danach sehen wir uns wieder mit dem Endspurt in der ersten und zweiten Liga.
Habt eine schöne Länderspielpause, Leute.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.